Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Breitband und ich bin Jenny Gensmer. Wir nehmen uns jede Woche Zeit, aktuelle Tech- und Digitalisierungsthemen etwas genauer zu beleuchten und zu hinterfragen. Was ist Hype? Was ist wichtig und warum betrifft uns das? Hier bei mir im Studio sind aus der Breitband-Redaktion meine Kollegin Pia Bebe. Hallo.
Hi.
Und Markus Richter.
Hallo.
Pia, wir haben uns Anfang der Woche in der Redaktion entschieden, ein etwas sensibleres Thema anzugehen, das digitale Weiterleben nach dem Tod. Und wir wollen auch die Frage stellen, ob KI-Chatbots den Hinterbliebenen beim Trauern helfen können. Welchen Eindruck hast du gewonnen? Welche Apps gibt es schon? Was wird gerade alles schon probiert?
Also es gibt noch nicht so viele und es gibt vor allem Angebote von kleineren Anbietern. Also es hat Big Tech noch nicht erreicht.
Okay, dann schauen wir mal, was die kleineren Anbieter bisher erreicht haben. Außerdem fragen wir uns in dieser Sendung, was aus unseren digitalen Medien wird, wenn das Unternehmen, das sie verkauft, pleite geht. Ein prominentes Beispiel diesen Monat sind die E-Books von Buchhändler Weltbild. Der ist insolvent und stellt seinen Geschäftsbetrieb ein. Ja, und Markus, du bist eben frisch bei uns im Funkhaus eingetroffen hier in Berlin, rechtzeitig zur Aufzeichnung. Da bin ich sehr froh
gerade
drüber.
Gerade so.
Du kommst nämlich gerade aus Köln wieder und da hat die Computerspielemesse stattgefunden, beziehungsweise wird sie noch stattfinden, bis morgen. Und du hast uns ein Thema mitgebracht. Was hat dich diesmal interessiert auf der Gamescom?
Du hast am Anfang gesagt, dass wir immer fragen, was ist Hype? Und da hätte ich mich mit der Frage hingefahren, weil es gibt etwas im Gaming, das ist ein Genre, kann man sagen, das heißt Cozy Games. Und ich wollte rausfinden, gibt es das jetzt schon als eigenständiges Genre oder ist es nur in Anführungszeichen ein Trend oder ist es schon überblasener Hype? Das habe ich mal nachgeguckt.
Bis Sonntag läuft sie noch, die Gamescom in Köln. Zehntausende Games-Begeisterte sind da unterwegs, um sich neue Spiele anzuschauen. Dieses Jahr steht dort das Thema künstliche Intelligenz und Demokratie im Mittelpunkt. Markus, für dich hat die Gamescom ja einen festen Platz im Terminkalender. Normalerweise begibst du dich dort auf die Suche nach besonderen neuen Titeln und Geschichten aus der Games-Branche. Aber auf das Schwerpunktthema hast du gerade gesagt, hast du weniger geschaut, sondern dich hat ein Genre interessiert. Eben hast du schon verraten, es geht um sogenannte Cozy Games. Und bevor wir gleich von dir ein bisschen mehr darüber lernen, was das eigentlich ist, würde ich gerne mal zu Pia rübergehen und dich fragen, bevor wir in der Redaktion schon ein bisschen abgesprochen haben, was Markus sich anschauen wird. Hast du da schon mal von Cozy Games gehört? Was waren deine Assoziationen dazu?
Ich habe vorher noch nicht davon gehört, aber allein vom Begriff her habe ich direkt so ein Gemütlichkeitsgefühl und ich sehe nicht nur ein entspanntes, schönes Spiel vor mir, sondern auch so eine Spielhaltung auf dem Sofa. Gemütlich.
Das ist fantastisch on point, weil es gibt ja Dinge, die kann man auf Deutsch nicht übersetzen mit einem Wort und tatsächlich sucht man bei Cozy auch immer und Gemütlichkeit ist einer der Dinge, die mir auch gesagt wurden.
Ja, interessant. Ich habe ein Spiel gespielt vor einem Jahr. Ich weiß noch, ich war ein Fuchs und bin durch eine Schneelandschaft und durch eine Waldlandschaft gelaufen und zwischendurch waren immer so leuchtende Punkte am Boden und dann ging eine Geschichte los und Leute haben sich im Hintergrund über tiefsinnige Dinge und Familie unterhalten. Bin mir über diesen Namen nicht mehr so ganz im Klaren, aber
Mute, es war Lost Ember?
Ist man bei Lost Ember ein Fuchs und läuft durch eine Waldlandschaft?
Man ist ein Fuchs und läuft durch eine Waldlandschaft und eine Welt, die langsam untergeht.
Okay, das ist jetzt gar nicht mehr so cozy, ehrlich gesagt. Aber du kannst uns vielleicht gleich mal ein bisschen genauer erklären, was steckt denn eigentlich dahinter, hinter diesem Wort Cozy Games? Bist du fündig geworden? Hast du Cozy Games auch gefunden auf der Gamescom?
Also Cozy Games gefunden habe ich ganz, ganz viele. Und was der Definition angeht, ist das so ein bisschen schwierig, weil das ist so ein Begriff, der ist entstanden. Und wenn ich mit Gaming-Leuten rede, dann wissen die alle, was ich meine, aber sozusagen so fest definieren, schwierig, aber alle waren sich irgendwie einig, es gibt diese Spiele, die meinen eine bestimmte Sache, aber das dann ganz genau festzuhalten, das war halt schon irgendwie schwierig. Ich habe viele SpieleentwicklerInnen gefragt, die schlüssigste für mich zumindest kam von Richard Lems, einem der beiden Köpfe hinter Sea Sniffer, einem Spiel, mit dem man in einer Robbe Fische fängt.
Well, that's a difficult question. A cozy game, I think, is a game that has no friction.
Schwierige Frage, hat Richard Lems mir da gesagt. Für ihn sind das reibungslose Spiele und damit meint er, dass man sich als spielender Mensch nie schlecht fühlt und nicht frustriert wird. Beispiele dafür auf der Gamescom, was sich dann selber wirklich auch cozy genannt hat, neben diesem Angelspiel, von dem ich gerade erzählt habe, eine Froschaufzuchtsimulation, ein Spiel, in dem man mit fliegenden Inseln herumsegeln und die Welt erkunden kann. Und solche Spiele gibt es vereinzelt schon immer und die waren auch schon erfolgreich in der Vergangenheit. Stardew Valley ist so ein ganz bekannter Name in dem Genre, aber so viele, dass da eben jetzt von einem Trend und Genre gesprochen werden kann, das ist tatsächlich so ein bisschen neu und ich habe deswegen auch mit Benjamin Strobe gesprochen, der arbeitet zur Psychologie von Games und der hat erklärt, dass die Art und Weise, wie dieser Genrebegriff jetzt entstanden wird und auch geprägt wurde, die ist neu, weil Spielgenres beschreiben ja oft Mechaniken, ne? Also Ego-Shooter, Jump and Run, Point and Click Adventure. Da weiß man immer genau, was da passiert. Hier ist es anders.
Da nähern wir uns tatsächlich so traditionellen Genrebezeichnungen wieder an, wie dem Thriller aus dem Film. Das beschreibt sozusagen ein Gefühl, das dieses Genre vermitteln möchte. Ist eher untypisch für Games tatsächlich, diese Herangehensweise einer Bezeichnung. Tatsächlich können sich dahinter recht unterschiedliche Spiele verbergen und sie eint eben letztendlich, dass sie ein Gefühl auslösen oder man ihnen das Gefühl zuschreibt von Gemütlichkeit, Heimeligkeit im Gegensatz zu Action und vielleicht eher stressigen Spielsituationen.
Also genau, Pia, was du vorhin gesagt hast, Gemütlichkeit, ganz wichtige Rolle, Heimlichkeit. Und das funktioniert tatsächlich dann auf zwei Ebenen. Den Inhalt, also die Prämisse des Spiels, aber eben immer auch die Spielmechanik. Und ich würde das vielleicht so beschreiben, Cozy Games kann man auch spielen, ohne sie zu spielen, also ohne die Spielmechanik zu bedienen. Das heißt, ich kann in dieser Spielwelt drin sein und da Zeit verbringen, ohne dass ich die ganze Zeit Herausforderungen bestehen muss. Ich kann auch einfach nur so herumlaufen und die Welt ganz entspannt genießen.
Auf die Gefahr hin, dass das jetzt ein bisschen komisches Bild aufmacht, aber es erinnert mich so ein bisschen an ein Puppenhaus. Also eine Welt, die schon eingerichtet ist, die irgendwie auch gemütlich ist. Aber da sitzen dann Kinder und spielen halt so ihr eigenes Ding und denken sich was Eigenes aus. Und ich frage mich jetzt gerade bei einem Computerspiel, da gibt es doch Entwickler, Entwicklerinnen, die bauen eine Geschichte, eine Spielmechanik, die bauen Herausforderungen, aber man nimmt diese Herausforderungen als Spieler oder Spielerin eines Cozy Games scheinbar gar nicht an. Was machen die denn dann eigentlich noch?
Naja, vielleicht nimmt man die schon an, das heißt, sie muss da sein und die muss auch tatsächlich programmiert werden. Also nochmal zu diesem Angelspiel, das ich gerade schon erwähnt habe. Da gibt es eigentlich, wenn man so drauf guckt, eine ganz klassische Gameplay-Loop, nennt man das, also was man da machen kann. Man fängt Fische, verkauft Fische, kauft besseres Equipment, fängt dann größere Fische, bis man dann schließlich den Endfisch gefangen hat. Aber man muss sich eben nicht in diese Schleife begeben. Man kann auch einfach durch die Gegend segeln und die Landschaft genießen oder ein bisschen vor sich hin angeln. Und die MacherInnen haben mir erzählt, dass sie sich natürlich so in ihrem Spieleentwickler im Herzen schon wünschen, dass die Leute diese ganze Geschichte auch erleben, aber sie müssen eben nicht. Und das wiederum bringt dann ganz neue Herausforderungen mit sich, hat mir die Game Designerin Diane de Wilde erklärt. Bei linearen Spielen weiß man ja als Designerin zu jeder Zeit, wo der Spielende in der Geschichte steht. Und bei einem Cozy Game, hat sie gesagt, muss man das Spiel so gestalten, dass der Spieler die Welt verstehen kann und sich daran wohlfühlt, auch wenn er große Teile der Geschichte einfach auslässt. Man könnte also sagen, was für die SpielerInnen Entspannung bringt, bringt für die SpieleentwicklerInnen Stress. Aber sie stellen sich trotzdem gerne dieser Herausforderung. Also viele, die ich getroffen haben, wollen auch gerne in diesem Genre arbeiten.
Und trotzdem habe ich immer noch ein bisschen Schwierigkeiten, mir genau diese Herausforderungen vorzustellen. Also ich habe diese Assoziation von offenen Welten, wo man ja auch nicht unbedingt einem linearen Spielverlauf folgt, sondern eine Geschichte so entwickelt, wie man selber möchte. Und musste man ja irgendwie auch, weil man muss irgendwie seinen Charakter entwickeln und stärker werden, um, keine Ahnung, diesen Endfisch am Ende auch besiegen zu können. Und hier spielt das aber scheinbar keine Rolle. Ich frage mich so, wofür Leute Cozy Games eigentlich spielen?
Also Unterschied zu dem, was du beschrieben hast, in dieser Art von Spielen, da muss man schon, also man kann entscheiden, was man macht, aber man muss was machen. Man kann halt nicht nichts machen. Sozusagen. Das süße Nichtstun ist da eigentlich nicht so vorgesehen. Und wo kommt das her, dass Leute Cozy Games spielen? Man könnte sich einfach machen und sagen, da werden also neue Zielgruppen erschlossen. Es gibt jetzt einfach mehr Game-DesignerInnen, die Lust darauf haben, diese so eine Spiele zu machen. Aber dass die Lust auf Cozy Gaming gerade jetzt entsteht, hat auch mit der Zeit zu tun, in der wir leben, meint der Games-Psychologe Benjamin Strobel. Weil unsere Zeit hat eben, sagt er, sowohl eine sehr sehr hohe Reizdichte durch Smartphones und Social Media und es ist eine Zeit der Krisen.
Wir haben auch mit der Corona-Pandemie, mit dem Ukraine-Krieg und anderen politischen Ereignissen eine turbulente Welt oder die Empfindung einer turbulenten Welt und damit steigt auch durchaus ein Bedürfnis nach einer einfacheren Lebenssituation und das können diese Spiele abbilden.
Und diese eine Begründung, der stressigen Welt zu entfliehen und auch diese konkreten Krisen zu benennen, Pandemie, Krieg, Klimakatastrophe, habe ich nicht nur von Benjamin Strobel, sondern eigentlich von allen Spieleentwicklern, mit denen ich geredet habe, gehört. Aber Nicolas Fournier, Game Designer aus Kanada, der an Aloft, dem Spiel mit den fliegenden Inseln, was ich vorhin erwähnt habe, mitgearbeitet hat, der hat noch eine sehr viel optimistischere und, wie ich finde, fast schon schönere Erklärung.
I also think that as a society we're kind of reconnecting with our childhood like joy of just playing.
Er sagt, wir entdecken gerade als Gesellschaft das kindliche Spielen wieder, also das Spielen um des Spielens willen, ohne dass es ein Wettbewerb sein muss.
Du hast ja eben gesagt, das süße Nichtstun und das und gleichzeitig, dass es das Genre so mega breit gefasst ist. Ja. Ich kann mir vorstellen, wenn man sich jetzt so langsam also zum ersten Mal ein cozy Game aussucht, dass es auch ein bisschen schwierig ist, erstmal zu verstehen, was brauche ich eigentlich für mein süßes Nichtstun sozusagen.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich schwierig. Und ich würde tatsächlich sogar fast sagen, wenn man auf der Suche ist, sollte man eigentlich nicht gucken, welches Cozy Game will ich jetzt spiele, weil es darum wieder viele verschiedene Genres gibt. Farming-Simulationen, Visual-Novels, sogar irgendwie so, nachher will ich vielleicht noch über ein Survival-Game, was ganz untypisch ist, sprechen. Das heißt, das ist dann sozusagen noch so eine Meta-Eigenschaft, dass Spiele in Genres haben können, die es sonst gibt. Vielleicht muss man irgendwie beides gleichzeitig gucken.
Also aber so ein bisschen Eskapismus schwingt ja schon damit und das kann ich mir auch total gut vorstellen auf den ersten Blick. Fragt mich dann aber doch, wie lange bleibt das spannend?
Also, mal abgesehen davon, ja, dass es sozusagen, dass manche Menschen damit lange zufrieden sind, ist es eine Frage, die ich auch hatte. Und ein Missverständnis, das ich in der Recherche lange mit mir rumgetragen habe, ist, dass es in Cozy Games gar keine Herausforderungen mehr gibt. Und das stimmt gar nicht. Es kann Herausforderungen geben. Die Frage ist nur, wie sie eingesetzt werden. Und damit nochmal zu Aloft, dem Spiel mit den fliegenden Inseln. Ich habe ja gerade gesagt, ein Survival Game. Die Entwickler nennen das ein Soft Survival Game. Und das war der Punkt, wo ich so dachte, Moment mal, Cozy Gaming, vielleicht doch nur so eine Art Marketing-Gag, weil Survival Games, da muss man gegen Monster kämpfen, auch hier. Zugegeben, die sind sehr süß, aber muss auch hier durch schwierige Gebiete segeln und Ressourcen sammeln und die verarbeiten und ohne kommt man auch nicht weiter. Das kann doch eigentlich gar nicht cozy sein, habe ich mir gedacht. Doch, sagen die Entwickler, denn im Gegensatz zu anderen Survival Games muss man diese Herausforderung nämlich explizit angehen. Ja, man wird nicht überfallen. In den Open-World-Spielen, von denen du gesprochen hast, da lauert das Monster schon irgendwie an jeder Ecke. Hier kommt die Gefahr nicht zu einem, sondern wenn man sie will, dann geht man dahin. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, sagt auch Games-Psychologe Benjamin Strobel.
Das heißt, aus psychologischer Perspektive im Ergebnis, dass ich als Spieler, Spielerin jederzeit die Kontrolle behalte. Das ist ja auch etwas, was ich durchaus erleben kann, gerade in turbulenten Zeiten. Eher ein Gefühl des Kontrollverlustes. Und hier darf ich die Kontrolle zurückgewinnen. Und genau dieser Teil, dass ich selber bestimmen kann, wann geht es weiter, wie geht es weiter, gibt mir genau diese Kontrolle und die Steuerung darüber.
Und ich glaube, das ist wirklich der Kern, also die Quintessenz von Cozy Gaming, zumindest die ich jetzt von der Gamescom mitgebracht habe, der auch dafür sorgen wird, dass uns das Genre in Zukunft erhalten bleibt. Die Spiele machen eben nicht nur ein gutes Gefühl und sind gemütlich, sondern sie geben uns auch die wohlige Sicherheit, unser Leben, vielleicht wenn es auch nur unser Spielerleben ist, im Griff zu haben.
Und hat es dir dieses Gefühl gegeben, Markus?
Ich bin schon länger Fan von diesen Spielen und genau sozusagen aus dem Grund und weil ich da so ein bisschen reingefallen bin und das so genieße, wollte ich das jetzt sozusagen mal mit einem theoretischen Unterbau untermauern. Und ja, nach wie vor bin ich großer Fan.
Und sag mal, es schwingt ja auch bei dem Ganzen vor allen Dingen am Ende so ein kleines bisschen mit, dass man sich sowas für sein persönliches Leben mitnehmen könnte. Also, dass man wieder sich auf das Spielen und den Moment beruft und nicht so sehr hinterher rennt, hinter dieses höher, schneller, weiter. Und diesen Gedanken, Pia, den wollte ich dir mal so rüberwerfen. Glaubst du an sowas?
Ich kann mir vorstellen, dass das auch einen Rückwirk, also einen Effekt dann zurück ins in den Alltag hat, wenn man nicht so eine To-Do abarbeiten muss, auch im Game quasi. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich habe noch keins gespielt.
ist tatsächlich sozusagen eine Diskussion, die auch total spannend ist, weil ich sage jetzt, klassischen Computerspielen wurde irgendwann mal vorgeworfen, das ist ja fast schon wie Arbeit. Und das ist jetzt sozusagen die Abkehr davon. Und tatsächlich auch EntwicklerInnen, die ich gefragt habe, die waren auch so, sie haben schon die Hoffnung, dass so ein bisschen von der Entspannung ins Leben überschwappt. Nicht alles muss höher, schneller, weiter, die Challenge überkommen, der Wettbewerb, der Highscore sein. Mhm. Ich hoffe sehr darauf.
Ja, hoffen wir mal. Und ich frage nochmal meine Schwester, ob ich mir nochmal Lost Ember leihen darf. Cozy Games, also Wohlfühlspiele, sind ein relativ neues Computerspielgenre. Und warum es auch eine Antwort ist auf unsere Zeit, hat Markus für uns recherchiert. Danke dir.
Sehr gerne.
Jetzt sprechen wir über ein Thema, bei dem es um eine eher gegensätzliche Emotion geht, nämlich Trauer. Vor allem, wenn wir liebe Menschen verlieren, müssen wir uns mit dem Gefühl auseinandersetzen. Zum Beispiel, wenn wir die Stimme vermissen oder die Gespräche mit Menschen, die gestorben sind. Inzwischen gibt es Unternehmen, die auf diese Wünsche digital antworten wollen und Chatbots oder Avatare von Verstorbenen erstellen, damit Angehörige mit denen kommunizieren können. Ist das ein guter Gedanke? Könnten solche KI-Anwendungen tatsächlich bei der Trauerarbeit helfen? Ich bin ganz ehrlich, bei mir löst dieser Gedanke auf den ersten Moment Abwehrreflexe aus. Und Markus, dir wollte ich dieses Thema oder diese Frage mal zuwerfen. Geht's dir ähnlich oder wärst du für solche Chatbots offener?
Ganz schwierige Frage. Ich bin grundsätzlich interessiert an Technik, deswegen finde ich das irgendwie spannend. Aber ich habe große Zweifel und Bauchschmerzen damit, ob das eine gute Idee ist.
Ja, ich bin gespannt, wie das sich entwickelt im Laufe unseres Gesprächs. Pia, du hast dich intensiver mit dem Thema beschäftigt und lass uns da gerne mal ganz von vorne anfangen. Was gibt's denn schon alles für Apps? Vorhin hast du es kurz angetextet, jetzt können wir ein bisschen in die Tiefe gehen.
Ja, also es gibt zum Beispiel Chatbots, da geht es jetzt nur um Text zum Beispiel, die den Schreibstil von einer verstorbenen Person imitieren oder das versuchen und damit den Eindruck vermitteln wollen, dass man weiter mit der Person schreiben kann. Dazu können dann zum Beispiel auch Sprachnachrichten gehören mit der geklonten Stimme einer verstorbenen Person. Es gibt auch KI-basierte Avatare, da wird es dann visuell, die dann gegebenenfalls auch eine geklonte Stimme dazu haben. Und die Angebote, die es gibt, sind vor allem von Unternehmen aus den USA und Ostasien. Und man muss ganz klar sagen, das wird noch sehr, sehr wenig genutzt.
Und trotzdem kann man sich natürlich schon vorstellen, wie diese Avatare entstehen, nämlich höchstwahrscheinlich mit sehr vielen Daten, weil wie sonst soll es möglich sein, eine Person nachzubilden, sodass es auch irgendwie authentisch wirkt? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie erstellt man so einen Chatbot oder so einen Avatar?
Also im Grunde gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich erstelle selbst eine digitale Nachbildung von mir, die dann Angehörige, nachdem ich gestorben bin oder auch schon zu Lebzeiten, dann nutzen können. Oder Angehörige erstellen nach dem Tod einer Person mit Daten von ihr eine digitale Simulation. Es gibt zum Beispiel so genannte Erinnerungs-Apps, in die du selbst deine Daten einpflegen kannst. Und die App unterstützt diese Datensammlung, indem sie zum Beispiel Sätze vorlegt, sowas wie, die erste Person, in die ich mich verliebt habe, war. Und dann kannst du darauf antworten, das auch zum Beispiel mit einer Sprachnachricht oder mit Fotos dazu. Und damit können dann Angehörige interagieren nach dem Tod einer Person. Oder Angehörige nehmen Daten, die eine Person hinterlassen hat, also Fotos, Chatverläufe, Tagebucheinträge und speisen die dann in eine KI-Anwendung ein. Und dann kommt es auf das dahinterliegende System an, ob diese Daten dann einfach im passenden Moment oder in der passenden Fragestellung quasi wiedergegeben werden oder ob neue Inhalte sogar generiert werden.
Also, wenn ich mir vorstelle, ich erschaffe einen digitalen Zwilling von mir selbst, also zum Beispiel mit so einer Erinnerungs-App, denke ich mir, ich habe ja zumindest Einfluss darauf, welche Daten ich dem System jetzt gebe. Aber wenn ich jetzt Angehörigen alle meine Daten gegeben habe und die erstellen dann so eine App, dann frage ich mich auch, oh mein Gott, also was kommt denn da irgendwann am Ende raus? Ist das noch eine Person, die irgendwie mir entspricht oder stellt das irgendein komplett verzerrtes Bild dar? Was passiert aus den ganzen Informationen, die ich ja in ganz persönlichen Chats übermittelt habe?
Ja, das sind ja auch total sensible Daten, also sehr Vertrautes, Vertrauliches. Und die große Frage ist natürlich, hat die verstorbene Person ihre Einwilligung dazu gegeben? derzeit sind das ja auch gerade Unternehmen aus den USA oder China, die jetzt im Vergleich zu Deutschland erstmal einen anderen Umgang mit Daten haben. Also man müsste auch mal dann schauen, wo stehen denn die Server, inwiefern sind die Daten geschützt. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass durch die Kommunikation zwischen trauernder Person und Chatbot ja wiederum sensible Daten entstehen. Werden die dann, wie werden die geschützt?
Ja, also das ist die eine große Frage mit der Datensicherheit und dem Schutz der Persönlichkeit. Wir haben aber auch gerade schon so ein bisschen die Authentizität angetextet. Wie authentisch sind solche Simulationen denn mittlerweile?
Also ich konnte mir jetzt selbst kein Bild davon machen. Ich habe jetzt keinen Avatar erstellt oder so, aber ich habe mit Matthias Meitzler gesprochen. Er ist Soziologe an der Universität Tübingen und hat sich für ein Forschungsprojekt mit dem Thema digitales Weiterleben beschäftigt.
So ein Avatar, der jetzt nicht nur einfache Sätze spricht, sondern eben auch visuell in Erscheinung tritt, der die gleiche Mimik, die gleiche Gestik hat wie ein Verstorbener, das braucht wirklich sehr, sehr viele Daten. Das braucht auch nochmal einen entsprechenden technischen Fortschritt. Also bis man jetzt wirklich so eine Repräsentation hat, die der verstorbenen Person auch nur annähernd ähnlich ist, das ist noch gar nicht so einfach.
Und es ist noch sehr teuer, das zu entwickeln. Ich habe mal mitgebracht, was das so für NutzerInnen kostet, so jetzige Apps oder KI-Anwendungen zu nutzen. Eine der Apps kostet monatlich zwischen 4 und 8 US-Dollar, je nachdem, was für einen Plan man sich aussucht. Oder einmalig 100 bis 200 Dollar. Und ein Avatar-Anbieter bietet den Service für 20 US-Dollar monatlich an oder einmalig 300 Dollar.
Muss man sich leisten können, ne?
Genau, aber da kriege ich sofort einen antikapitalistischen Impuls, weil das heißt ja, findet alles online statt, man ist auf den Anbieter angewiesen, wir reden ja heute noch darüber, was passiert, wenn es nicht mehr ist, aber das heißt ja vor allen Dingen auch, wenn ich mir das Abo nicht mehr leisten kann, dann bringe ich quasi einen Liebsten nochmal um.
Also ich glaube, man merkt, in was für einen sensiblen Bereich wir hier vordringen. Und ich glaube, hinzulegen kann man, was passiert eigentlich mit dem eigenen Verarbeiten. Also ich persönlich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es schaffen würde, den Verlust eines geliebten Menschen zu akzeptieren und vor allem auch zu verarbeiten, wenn ich immer irgendwie das Gefühl habe, mit einem Teil von ihm, ihr, möchte ich irgendwie noch in Kontakt treten. Gibt es dazu schon Forschung, also was das mit Menschen macht?
Also weil es noch so wenig genutzt wird, gibt es keine empirischen Daten dazu. Ich habe mich mal an Erik Wrede gewandt, er ist Bestatter und Trauerbegleiter und Teil seiner Arbeit ist es auch, Menschen Hilfsmittel in ihrer Trauer an die Hand zu geben. Und ihm war direkt ganz wichtig zu sagen, dass nicht der Eindruck entstehen soll, dass Leute ohne diese Anwendung nicht trauern können, weil er sagt, die meisten Menschen, die können mit einem Verlust, so schmerzhaft er auch ist, umgehen.
Du hast extreme Verlustsituationen, wo es zum Beispiel nicht mehr die Möglichkeit gab, Sachen abschließend zu klären oder Sachen nochmal anzusprechen. Ob das da ein Hilfsmittel sein kann, weiß ich nicht, aber vielleicht könnte das ein Ansatz sein. Ich glaube aber, nur um diesem schweren Gefühl der Trauer zu entgehen, ist es für mich leider die falsche Antwort, weil das einfach eine soziale Grundkompetenz ist, die wir eigentlich haben oder lernen können oder lernen müssen.
Also maximal mit professioneller Begleitung könnte er sich vorstellen, dass KI-Anwendungen eventuell ein Hilfsmittel bei der Verarbeitung sein könnten.
Aber es scheint sich einzureihen, auch in unser Gefühl der Skepsis eher dieser Technologie gegenüber, oder?
Ja, und nicht nur das, er sieht auch Gefahren. Also gerade, weil neue Inhalte eventuell generiert werden. Das ist ja nochmal ein Level drüber über, sagen wir mal, eine Webseite als Erinnerungsort oder so. Also wie schützt man Menschen davor, wenn ein KI-System einfach was ganz Neues erfindet? Dann sieht er auch eine Suchtgefahr, weil Trauer nämlich am Anfang häufig erstmal heißt Rückzug von der Gesellschaft und das Risiko, nicht so leicht zurück ins normale Leben zu kommen, weil es über eine KI-Anwendung kurzzeitig eine Befriedigung einer großen Sehnsucht gibt. Das kann dann schwierig sein. Das ist auch eine Gefahr, die Matthias Meitzler von der Uni Tübingen erwähnt hat, weil beim Trauern geht es auch darum, den Verlust zu begreifen und zu akzeptieren. Und wenn eine KI-Anwendung suggeriert, dass diese Person irgendwie noch da ist, dann ist es ein Risiko, in eine Scheinwelt abzudriften.
Avatare haben da eine sehr, sehr hohe Suggestivkraft. Und wenn man jetzt halt eben überlegt, dass diese Anwendungen immer präziser, immer realistischer werden, dann kann es ja durchaus sein, dass man irgendwann diese Unterscheidbarkeit zwischen einem echten Menschen und einer künstlichen Simulation gar nicht mehr so leicht treffen kann. Und man darf auch nicht vergessen, dass Menschen ja grundsätzlich dazu in der Lage sind, bestimmte Dinge, zum Beispiel eben auch Maschinen, gewissermaßen zu beseelen oder auch zu vermenschlichen.
Ich habe noch ein Paper von der Universität Cambridge gefunden, in der sich WissenschaftlerInnen das Thema angeschaut haben. Und sie warnen davor einmal vor den psychologischen Auswirkungen, eben aber auch Datenschutz und Privatsphäre, worüber wir schon gesprochen haben. Und auch muss man die ethische Frage stellen, wird die Würde der Verstorbenen denn gewahrt? Und eine Beobachtung der WissenschaftlerInnen ist, dass es eine wachsende Zahl von Anbietern gibt in diesem, man nennt das Digital Afterlife Industry, in der Industrie, die eben nicht darauf abzielen, den Tod zu akzeptieren, sondern versuchen, ihn zu überwinden.
Ja, also ich glaube, das ist wirklich der Moment, wo das einen dann so sauer aufstößt. Also wir merken schon, da hängen ganz viele Themen dran, Menschen in vulnerablen Situationen, Unternehmen, die ein Produkt verkaufen möchten und natürlich die ganze Frage nach Datenschutz und Persönlichkeitsrechten. Gleichzeitig gibt es bisher noch kaum NutzerInnen dieser Technologie. Und jetzt ist es ja eigentlich ein guter Moment zu fragen, wie wollen wir eigentlich, dass diese KI-Technologien einmal sind und genutzt werden? Weil gerade klang ja schon ein bisschen raus, ganz undenkbar ist es nicht. Also gibt es jemand, der sich mit all diesen Fragen gerade beschäftigt und da Antworten sucht?
Ja, das hat das Forschungsprojekt von Matthias Meitzler hat diese Fragen auch gestellt. Also was müssten künftige Rahmenbedingungen sein, damit solche Anwendungen eher einen Nutzen bringen als eine Gefahr? Und Meitzler hat mir gesagt, es geht einmal darum, Transparenz ist wichtig, also damit Menschen sich ausreichend informieren können, die das dann nutzen wollen. Aufklärung und Beratungsangebote aber für alle Beteiligten, also jetzt die Nutzenden zum einen, aber auch TrauerbegleiterInnen und EntwicklerInnen. Was ist Trauer eigentlich? Und wichtig wäre natürlich dann auch noch gesetzliche Regularien zum postmortalen Persönlichkeitsrecht. Für den Trauerbegleiter Erik Wrede waren hier auch wichtige Punkte, eben dass, wenn man es nutzt, dann in professioneller Begleitung, zum Beispiel durch PsychologInnen, dass Menschen vor der Suchtgefahr geschützt werden und Unternehmen reguliert werden und auch ganz generell einen anderen Umgang mit dem Thema Tod.
Ich glaube, der Grundpunkt, und das ist ja was, wofür, sagen wir mal so, die eher jüngere Generation von Trauerbestattern wie wir stehen, ist ja eher zu gucken, ey Leute, ich mach's mal kurz einfach, trauern wird scheiße. Aber wenn wir da gemeinsam hinschauen und euch die richtigen Anregungen an die Hand geben, kann da jeder mit umgehen. Und ich glaube, dass wenn man den Weg geht, nämlich über wie gehen wir als Gesellschaft mit Verlusten um, dem Problem eher vorgreift, dass Leute auf so Unterstützungsmittel zugreifen müssen und wir damit, glaube ich, einfach einen natürlicheren Weg haben.
Und dazu gehört für ihn eben auch, offener über den Tod zu reden.
Ich würde gerne mal zum Ende, einfach weil mir aufgefallen ist, dass wir alle drei hier zumindest in der Runde scheinbar eine ähnliche Haltung zu dem Thema haben. Doch noch mal fragen, vielleicht zu dir, Markus, ob du dir nicht doch vorstellen könntest, so einen Avatar oder so einen Chatbot von dir selber mal zu erstellen. Also mit der Idee, dass Angehörige später damit kommunizieren können.
Ich muss sagen, wenn ich jetzt drüber nachdenke, mein Gehirn gleitet sofort in Science-Fiction ab. Und es ist natürlich total verführerisch. Es gibt irgendwo so eine Hologrammfigur von mir, mit der man sich unterhalten kann, die auch wirklich Dinge sagt. Aber Stand der Technik heute würde ich es lieber mit dem ersten Thema verbinden. Was ich toll fände, wäre, ich füttere sozusagen mit meinen Daten so einen Bot und der entwirft dann eine fiktive Figur in einem Cozy Game zum Beispiel und die ist dann gespielt von mir. Und ich finde sozusagen, das hat dann eine Abstraktionsebene mehr und da wäre ich sehr viel mehr okay damit, dass sozusagen ein Algorithmus sozusagen so eine Art Abbild geschaffen hat, als wenn das wirklich ein Ding in einem monatlichen Abo ist, was versucht, ich zu sein. Das würde ich jetzt lieber nicht wollen.
Also so ein bisschen diese Unabhängigkeit stärken. Wie ging es dir bei der Recherche, Pia? Hat das bei dir irgendwie deine Haltung dazu verändert?
Was ich ganz spannend fand, war der Blick mehr auf, gibt es, also oder führt das auch zu einer anderen Erinnerungskultur? Also wenn ich jetzt nicht nur Fotos habe, die ich mir anschaue, sondern vielleicht auch Sprachnachrichten oder bestimmte Erinnerungen abrufen kann, also was ich was jemand aktiv hinterlassen hat für mich. Möchte ich vielleicht anderen bestimmte Dinge noch hinterlassen oder bestimmte Daten über mich dalassen? Das fand ich ein bisschen interessant, so wenn es eher Richtung Erinnerung geht.
Ja, und den Gedanken, den finde ich total spannend. Ich habe auch bei mir selber beobachtet, beim Zuhören dieser Gedanke des digitalen Zwillings, dass sich selbst mit dem Thema, mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen und sich zu fragen, was ist mir wichtig, was möchte ich aufbereiten, was möchte ich wem geben, einfach dieses Thema für sich zu durchdenken und nicht wieder erschaffen zu werden, sondern quasi für mich selber. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass hier diese Forschung, diese Entwicklung doch ein bisschen was Positives vorantreibt. Ja, Pia, danke schön für diesen Einblick in dieses auch traurige, aber spannende Thema und in den Stand der Entwicklungen von KI-Chatbots und digitaler Trauerarbeit. Der Anteil von E-Books am Buchmarkt ist immer noch ziemlich gering, nämlich schlappe 6%. Aber die Zahl wächst. Menschen lesen ihre E-Books auf E-Readern, auf Tablets, auf Smartphones. Auch in der Bibliothek kann man sich E-Books ausleihen. Und Markus, Pia, die Frage gleich mal an euch. Wann kommt ihr denn mit E-Books in Berührung? Benutzt ihr einen E-Reader?
Nie. Habe ich, glaube ich, auch noch nie. Tatsächlich.
Ich gebe zu. Ich habe ab und zu habe ich E-Books, aber eher so, wenn ich recherchiere und ich kann das Buch nicht bekommen und ich kann es mir aber per E-Book kaufen. Darüber hatte ich schon E-Books.
Ich habe immer im Urlaub E-Books, weil man muss halt nur einen Reader mitnehmen und nicht irgendwie 30 Bücher. Und habe zum Beispiel jetzt im Sommerurlaub die Peter Grant Detektivreihe gelesen. Und das war halt irgendwie sehr komfortabel, weil dann konnte ich mal einen Roman lesen. Und wenn der mir gefallen hat, ich mach weiter, dann lade ich mir den nächsten runter und so weiter und so fort. Also E-Book ist für mich Urlaub.
Also zumindest ist diese Meldung hier für uns indirekt relevant. Und zwar wird der insolvente Buchhändler Weltbild bis Ende August nicht nur endgültig seine Filialen schließen, auch beim Zugang zu den E-Books von Weltbild muss eine Lösung gefunden werden. Die Kundinnen und Kunden, die bei Weltbild Bücher für ihre E-Book-Reader Tolino gekauft haben, müssen die Inhalte jetzt runterladen und auf dem Gerät selbst oder in der Tolino Cloud speichern. Tolino hatte Weltbild mal zusammen mit Bertelsmann, Hugendubel und Thalia entwickeln lassen, damit es eine Konkurrenz gibt zu Amazons Kindle. Die gute Nachricht, Tolino wird von den anderen Unternehmen weiter betrieben, aber die Frage stellt sich trotzdem, wie sehr gehören eigentlich unsere digitalen Güter, die wir einmal erworben haben, wirklich uns? Und dafür holen wir uns Moritz Mutter in die Runde. Er leitet das Projekt Digitale Welten beim Verbund der öffentlichen Bibliotheken Berlins. Hallo, Herr Mutter.
Hallo.
Ja, die Pleite von Weltbild, da ist das jetzt nicht das erste Mal, dass wir sehen, dass digitale Medien, seien es E-Books oder Filme, verschwinden oder drohen zu verschwinden, obwohl man sie gekauft hat. Warum ist es eigentlich so schwer, diese Daten für immer bereitzustellen?
Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich würde ich sagen, das ist gar nicht so schwer. Die Herausforderung kommt immer dann, wenn es um die Verhinderung von unerlaubten Massenkopien, also um Kopierschutz geht. Dann ist es häufig so, dass quasi das Öffnen des E-Books eine Verbindung ins Internet zu einem Server, sagen wir mal, von Weltbild zum Beispiel, erfordert. Und wenn diese Verbindung quasi nicht mehr hergestellt werden kann, weil der Server nicht mehr existiert, weil die Firma nicht mehr existiert, dann ist die Datei zwar streng genommen vielleicht noch da, aber man kann sie nicht mehr öffnen und sie ist nutzlos geworden. Die andere Sache ist, dass Weltbild sagt ja, man soll die E-Books runterladen und das bedeutet, dass sie quasi bei vielen Leuten in der Cloud von Weltbild gespeichert sind einfach, auf die man natürlich auch nur so lange zugreifen kann, wie die Server von Weltbild bezahlt werden, betrieben werden und da sind.
Ja, also dieser Faktor, über den wir gerade sprechen, der nennt sich DRM, Digital Rights Management. Das ist dieser Kopierschutz, der in fast allen digitalen Gütern eingebaut ist. Und hier gibt es eben die Sorge, dass diese Dateien dann in Zukunft nicht mehr lesbar sind. Ist diese Sorge berechtigt?
Überall da, wo quasi ich zum Beispiel eine Verbindung ins Internet brauche, zu einem Server, um sowas zu öffnen, wird das schwierig. Es kann auch einfach sein, dass ganze Digital Rights Management Systeme irgendwann abgeschaltet werden. Das ist durchaus denkbar. Und wenn das System nicht mehr existiert, dann ist die Datei quasi nutzlos geworden, selbst wenn ich sie auf meinem Gerät haben sollte.
Inwiefern betrifft es denn eigentlich Sie, der ja aus der Bibliothekswelt kommt? Also auch Sie haben die sogenannte Onleihe, wo man eben Bücher auf E-Readern ausleihen kann oder als E-Book. Wie abhängig ist diese Onleihe von den Verlagen? Also wenn da einer insolvent geht, inwiefern betrifft das Sie?
Das ist ein bisschen eine komplizierte Frage, weil das System recht kompliziert ist. Also es ist so, im Allgemeinen sind wir auch abhängig, vielleicht auf ein bisschen eine andere Art und Weise. Wie das funktioniert, ist im Grunde so, wir beziehen die E-Books über sogenannte Aggregatoren und die betreiben diese Ausleihplattform. Die Onleihe ist ein Aggregator, es gibt aber noch andere. Und die beziehen ihre E-Books wiederum entweder von noch mehr Aggregatoren, das ist ein mehrstufiges System, oder direkt von Verlagen. Wenn diese Verlage nicht mehr existieren, wenn die pleite gehen, wissen nicht genau, was dann passiert, ehrlich gesagt, da das ja keine physischen Exemplare von was sind, die man quasi im Lager hat, kann es gut sein, dass die dann auch bei der Online nicht mehr verkauft werden, wenn nicht der Back-Katalog, sagen wir mal, an einen anderen Verlag übergeht zum Beispiel.
Ich habe noch eine weitere Frage zu dieser Onleihe. Und zwar geht die in die Richtung, wie man erklärt, was man eigentlich verleiht. Ich glaube, bei einem Buch, da liegt das so sehr auf der Hand. Aber wenn ich jetzt online gehe und möchte mir ein E-Book leihen und es ist bereits verliehen, ist es für mich als Nutzerin so schwer zu verstehen, dass ich es nicht trotzdem leihen kann. Wie können Sie mir das erklären?
Das ist nicht leicht zu erklären, weil es natürlich quasi nicht diesen physischen Grund hat, wie wir es im physischen Bestand haben. Da ist halt nur eins und das kann auch bei einer Person gleichzeitig sein oder wir haben zwei. Am besten erklären kann man das historisch, würde ich sagen. Als das mit den E-Books angefangen hat und dann auch angefangen hat mit Verleih-E-Books für Bibliotheken, da haben die Aggregatoren zusammen mit den Verlagen und den Bibliotheken ein Modell gefunden, wie das quasi für alle Seiten funktionieren kann, auf technische Art und Weise, auf wirtschaftliche Art und Weise. Und im Grunde hat man sich damals dafür entschieden, dass man Bücherregale simuliert. Also wir kaufen ein Exemplar, das kostet Summe X, dann merken wir, es gibt Nachfrage danach, dann kaufen wir ein zweites und ein drittes Exemplar, das kostet wieder Summe X. Das ist ein Kompromiss, um das handhabbar für alle Seiten zu machen, der dann eben darauf hinausgelaufen ist, dass man im Grunde so virtuell die echten Bücherregale, die man kannte, aus den Bibliotheken nachgebaut hat.
Also mit den E-Books bauen Bibliotheken Bücherregale digital nach. Und etwas, was Bibliotheken ja eigentlich noch machen, ist, sie bewahren Werke für die Nachwelt auf, also sie erhalten sie. Man könnte meinen, dass das eigentlich durch digitale Produkte leichter wird. Also sie nehmen keinen Platz weg, sie sind leichter schützbar vor Wasser und Feuer und so weiter. Und jetzt, nachdem wir gesprochen haben, bekommt man ja eher den Eindruck, dass es schwieriger ist, Werke für die Nachwelt zu erhalten. Ist das so?
Ich fürchte fast, dass das so ist, ja. Die Schwierigkeiten liegen natürlich an ganz anderer Stelle. Aber das, was man lange Zeit gesagt hat und manchmal immer noch sagt, dass das Internet nie vergisst, das zeigt sich inzwischen sehr, sehr deutlich, dass das überhaupt nicht so ist, sondern dass es eher andersrum ist, dass das Internet sehr, sehr viel vergisst, wenn man sich nicht Mühe gibt, es daran zu hindern. In Berlin zum Beispiel gibt es auch ein sogenanntes Pflichtexemplargesetz für E-Only-Publikationen. Das heißt auch, E-Books, die in Berlin erscheinen, müssen quasi in elektronischer Form an die ZLB geliefert werden und werden dort dann sicher aufbewahrt auf den sicheren Speichersystemen und so weiter. Das ist mehr oder weniger das Gleiche wie das Pflichtexemplargesetz im physischen Bereich, wo es auch so ist, dass zwei Exemplare von jeder Veröffentlichung aus Berlin an die Zentral- und Landesbibliothek Berlin abgeliefert werden müssen.
Okay, also das sieht gerade so aus, als ist das Problem zumindest erkannt und es gibt Akteure, die versuchen da so ein kleines bisschen was zu verbessern. Aber wie sieht es aus mit diesem ganzen großen Thema und der Lizenzvergabe? Gibt es da Akteure, Akteurinnen, die sagen, sie möchten diese Lage jetzt ein bisschen verbessern?
Ja, das gibt's. Es gibt zurzeit den sogenannten runden Tisch E-Lending, wo VertreterInnen vom Börsenverein des deutschen Buchhandels, von den AutorInnen, von den ÜbersetzerInnen, von den Bibliotheken zusammensitzen und zusammen mit der Beauftragten für Kultur und Medien gucken, wie man diese E-Lending-Problematik angehen kann und wie man da endlich Einigung schaffen kann auf Modelle, mit denen alle Seiten wirklich gut leben können. Es hat eine Studie gegeben, die bald veröffentlicht werden soll, wo diese Auswirkungen, die das E-Lending hat, zum Beispiel auf den E-Book-Markt, wo die endlich mal wirklich auf einer soliden Basis methodisch untersucht wurden. Und da wird es jetzt in einen Prozess gehen, wo man versucht, eine Einigung zu finden auf Basis dieser Daten aus dieser Studie. Und das geht jetzt bald weiter. Und von daher besteht da Hoffnung, ja.
Herr Bruder, ich hätte noch eine Gewissensfrage an Sie. Ich weiß aus dem Freundeskreis sozusagen, dass es eine gängige Technik ist, wenn man E-Books kauft, die durch eigene Werkzeuge, es gibt so Management-Tools wie Calibre zum Beispiel, einfach von sämtlichem DRM zu befreien und auf der eigenen Festplatte zu lagern, eben um unabhängig zu sein von diesen ganzen. Das ist juristisch sozusagen, wäre das jetzt wahrscheinlich nochmal fast eine eigene Sendung, aber wie finden Sie das ethisch vertretbar?
Das ist wirklich eine Gewissensfrage.
Ja.
Das ist für Bibliotheken und für dieses System E-Lending, das muss man leider, glaube ich, so sagen, ist das ganz schön schädlich. Weil wir Probleme haben, überhaupt E-Books zu bekommen. Und wir bekommen diese E-Books, wenn wir sagen, wir setzen da ein gutes Digital Rights Management System drauf. Das ist, glaube ich, tatsächlich nicht gut, weil es quasi die Abmachung, die da besteht, damit wir E-Books verleihen können, unterläuft.
Ja, Markus, du hast eine Gewissensfrage gestellt. Wer bei Weltbild E-Books gekauft hat, der muss seine digitalen Bücher sichern, sonst geht der Zugriff auf sie verloren. Und warum das Thema nicht nur für Weltbild-KundInnen relevant ist, das haben wir mit Moritz Mutter besprochen. Vielen Dank an Sie.
Vielen Dank an Sie alle.
Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Breitband. Vielen Dank an euch beide, Pia und Markus.
Gerne.
Gerne.
Und natürlich auch vielen Dank an Hagen Taschüren, den Redakteur dieser Sendung, und an Gunda Herke für die Technik. Ich bin Jenny Gensmer und freue mich über Feedback und konstruktive Kritik an breitband@deutschlandfunkkultur.de. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.